Also das war dann auch eine Sache, weswegen es dann doch auch einfacher war, auf die Investments zu verzichten, die wir vielleicht möglicherweise hätten haben können, weil ich dadurch dann nicht in so eine Lage kommen werde, wo ich irgendwann mal überlegen muss, mache ich das jetzt? Es ist zwar nicht so ganz ehrlich, aber ich kann dadurch noch mehr Profite generieren und eigentlich wollen meine Investoren, dass jetzt mal gerne was rüberkommt an Profiten. In so eine Situation werde ich halt nicht geraten und das finde ich sehr gut. Also das gibt mir auch ein gutes Gefühl.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum New Social Economy Podcast. Danke, dass ihr wieder einschaltet in den Podcast, bei dem sich alles um Social Entrepreneurship dreht. Mein Name ist Vicky.
Mein Name ist Walter. Unser Gast heute ist Ruth von Heusinger.
Hallo und ich bin Ruth.
Ruth kommt aus Berlin und ist Gründerin von For Tomorrow, ein Unternehmen zur CO2-Kompensation mit direktem Klimaschutz in Europa. Was das genau heißt, werden wir jetzt erfahren.
Ja, und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn ich habe mir ganz begeistert die For Tomorrow-Seite angeschaut und mir alles durchgelesen und würde mir wünschen, dass am Ende dieser Folge alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch der Initiative anschließen. Und was das genau bedeutet, das ist meine erste Frage an dich, Ruth.
Ja, vielen Dank wirklich für diese tolle Einführung. Also unser Hauptziel ist, dass wir jetzt in den nächsten 20 bis 30 Jahren irgendwie erreichen müssen, klimaneutral zu leben. Und das ist eben, was wir unseren Kunden ermöglichen wollen, diesen Weg dahin klimaneutral zu leben. Und was wir jetzt als erstes anbieten, ist eben, dass man sich über die Kompensation klimaneutral stellt. Also dass man einen gewissen Geldbetrag investiert und darüber seine CO2-Emissionen wieder ausgleicht. Also wir nehmen dann dieses Geld und kaufen davon Emissionsrechte im europäischen Emissionshandel, also kaufen die raus, sodass die den Kohlekraftwerken zum Beispiel nicht mehr zur Verfügung stehen. Und mit dem anderen Teil pflanzen wir Bäume in Deutschland, die eben dann das CO2 wieder aus der Luft holen. Das ist so das Konzept und das Ganze, das ist ein monatliches Abo, was man abschließt, weil wir eben sagen, es reicht jetzt nicht mehr nur aus, den einen Flug zu kompensieren, sondern wir müssen wirklich dahin kommen, dass wir klimaneutral leben. Im Augenblick stößt der Durchschnittsdeutsche 11 Tonnen CO2 pro Jahr aus und wir müssen irgendwie auf unter eine Tonne kommen, um den Klimawandel wirklich effektiv zu stoppen. Genau. Und da bietet die Kompensation jetzt erstmal eine gute Möglichkeit und eine Möglichkeit, die für die meisten halt auch recht einfach ist, weil das eigene Leben umzustellen, das ist dann doch ein längerer Prozess und da sind größere Umstellungen für vonnöten. Und mit der Kompensation kann man erstmal einen Teil einfach über einen Geldbetrag ausgleichen, der dann woanders eingespart wird. Also so, dass woanders das CO2 dann wieder eingespart wird. Da muss man dann erstmal noch nicht sein komplettes Leben umstellen. Aber langfristig müssen wir alle dahin kommen, dass wir auch weniger CO2 ausstoßen. Also, dass wir dann doch irgendwann diesen Schritt schaffen, dass wir unser Leben umstellen oder dass es eben neue Alternativen von der Wirtschaft gibt.
Bevor wir da sind, finde ich die Option super, es klingt ein bisschen, sich ein reines Gewissen kaufen zu können. Das klingt ein bisschen durch, finde ich.
Ja, das ist auch dieses Freikaufen. Ja, genau. Also Ablasshandel, den Vergleich, den finde ich immer so ein bisschen irreführend, weil das war ja in der Kirche so, dass die Leute einfach Geld gegeben haben und mit dem Geld wurde dann nichts Gutes gemacht.
Ja.
Das haben dann irgendwie die Mönche genommen. Und, genau, also wir achten schon darauf, dass das Geld wirklich so investiert wird, dass auch die Tonnen wieder eingespart werden oder eben wieder aus der Luft geholt werden. Also es ist nicht so, dass das Geld einfach nur irgendwo liegt und man dann ein gutes Gefühl hat und da nichts wirklich mit passiert.
Das stimmt. Aber ich merke manchmal im Alltag, wenn es hektisch wird, wenn ich mich auf andere Dinge fokussieren muss, dass der Klimaschutz manchmal in meinem Privatleben zu kurz kommt. Denn das ist immer auch, oder nicht immer, aber das ist manchmal was einfach Zeit braucht. Ich habe vorhin im Vorgespräch mit Walter dieses Beispiel gemacht. Ich trenne immer Müll bei mir in der Wohnung, Papier und Plastik und normalen Restmüll. Und ja. Wenn ich dann hektisch aus dem Haus gehe morgens und zur Arbeit muss, dann nehme ich so die Papiertüte und nehme die Plastiktüte und komme damit zu den Mülltonnen im Innenhof und merke dann, die sind beide so vollgestopft, dass da nichts mehr reinpasst. Und dann muss ich immer so ganz frustriert das Ganze in den Restmüll schmeißen, weil dann der Overhead wieder zurückzugehen, die Treppen hoch, die Wohnung aufzuschließen, das abzuladen und das ist mir dann irgendwie zu viel in dem Moment und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und ärgere mich auch, weil ich ja extra irgendwie getrennt habe, aber es dann nichts bringt. Und ich merke, das ist immer, also das fordert jetzt nicht riesige Mengen an Disziplin, kleine Umstellungen zu machen, aber manchmal ist es dann leichter, einfach ein Abo abzuschließen, habe ich mir gedacht.
Ja, das sind auch gerade so Momente, wo irgendwie das System noch falsch ist. Also eigentlich sollte das ja nicht so sein, dass der Papiermüll und der grüne Punkt immer super voll sind und der Restmüll noch nicht. Also das hatte ich halt auch, als ich in der Mietwohnung gewohnt habe. Und da ist das System einfach auch noch falsch. Da müssten die Mülltonnen dann anders dimensioniert sein. aber es ist eben auch so, also ich persönlich habe halt auch noch viele Sachen, wo ich noch weiter CO2 einsparen könnte, wo ich halt noch was umstellen könnte und die ich jetzt noch nicht mache und wo ich mich dann auch frage, warum mache ich das jetzt noch nicht? Und es ist halt immer so eine Abwägung, dass man eben auch noch glücklich lebt und nicht irgendwie so ein Leben führt, was man gar nicht mehr führen will. Weil letztendlich machen wir das Ganze ja für das Leben der Menschen. Also das ist ja jetzt die Natur, irgendwas wird auch den Klimawandel überleben. Also ich denke nicht, dass wir es schaffen werden, dass wir jetzt den Planeten komplett zerstören, aber wir zerstören halt unsere Lebensgrundlage. Aber man muss natürlich die Menschen da immer im Blick behalten, weil wir das eben für die Menschheit machen. Also ich finde auch diese Sachen total komisch, wenn dann irgendwie gesagt wird, am besten sollte man gar keine Kinder bekommen, weil die eben den höchsten CO2-Ausstoß haben. Das finde ich so ein bisschen ad absurdum, weil für wen wollen wir den Planeten retten, wenn es halt keine Kinder mehr gibt? Also dann, ja.
Ich wollte kurz, darf ich noch ganz kurz, weil ich glaube, ich habe jetzt, wir haben ja den Research vorher gemacht, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht. Und nur damit die so ein Gespür dafür kriegen, über was für Beträge reden wir denn da überhaupt? Und was bewirken die? Also reden wir über 100 Euro im Monat oder reden wir über 1 Euro im Monat? Und was kriegen die dann für ihr Geld?
Also im Moment sind es, wenn man den Durchschnittsdeutschen kompensiert, dann sind es 20 Euro im Monat. Und die gehen dann eben zu gleichen Teilen, also die Kompensation erfolgt zu gleichen Teilen, einmal über das Bäumepflanzen und einmal über Emissionsrechte kaufen. Und die Emissionsrechte kaufen wir einfach im Markt. Also die kaufen wir da, wo eben auch Kohlekraftwerksbetreiber die kaufen müssen. Und da gibt es einfach einen Börsenpreis, das wird an der Börse gehandelt. Und der liegt im Moment so um die 20 Euro pro Tonne. Und das Bäumepflanzen, das ist ein bisschen günstiger pro Tonne. Aber wir machen das in Deutschland und das ist halt auch recht teuer. Also es ist nicht so wie irgendwie in Entwicklungsländern, wo man schon für 10 Cent einen Baum pflanzen kann, sondern in Deutschland ist es eher so um die 5 Euro pro Baum. Und wir pflanzen dann eben 4 Bäume, um eine Tonne auszugleichen.
Wer pflanzt denn diese Bäume? Habt ihr da so For Tomorrow-Heinzelmännchen, die irgendwo im Wald diese Bäume pflanzen? Und wie funktioniert denn das?
Nee, das ist so, also dieses Bäumepflanzen ist dazu gekommen, weil wir am Anfang viele Interviews geführt haben und die Leute fanden rein Emissionsrechte kaufen zu wenig, sondern die wollten eben auch, dass CO2 aus der Luft geholt wird und das, finde ich, passt auch sehr gut. Aber das konnten wir als Startup dann erstmal nicht abdecken, dass wir selber diese Bäume pflanzen. Also da arbeiten wir zusammen mit der gemeinnützigen Organisation Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die gibt es schon seit 60 Jahren. Die pflanzt in ganz Deutschland auf staatlichen Flächen Bäume. Das war uns auch sehr wichtig, also dass der Grund wirklich wieder dem Staat gehört, also wieder der Gemeinheit, wo dann die Bäume stehen. Und genau, deswegen haben wir die als Partner gewählt. Und vor allem auch, weil die uns eben zusichern, dass sie auch wirklich resistente Mischwälder aufforsten, dann eben dürreresistenter sind. Das ist ja auch was jetzt gerade in Deutschland ein ganz aktuelles Thema ist, dass die Wälder alle absterben, weil das alles Monokulturen sind, die halt dann Dürre und Schädlingsbefall nicht aushalten können. Und da muss auch noch viel Waldumbau stattfinden in Deutschland, damit diese Wälder wirklich klimaresistenter werden. Weil der Klimawandel findet ja schon statt. Wir merken das ja jetzt schon, dass sich die Temperatur eben schon erhöht hat und dass es eben auch immer trockener wird in Deutschland. Also global hat sich die Temperatur ja schon auf 1 Grad erhöht.
Das ist ja spannend. Wie würdest du denn sagen, merkt man den Klimawandel schon jetzt?
Ja, also man kann einfach messen die Temperaturerhöhung und die liegt jetzt global bei 1 Grad, weil man da sagen muss, dass über den Meeren erhöht sich die Temperatur nicht so stark wie über den Landmassen. Also in Deutschland liegt das jetzt sogar schon über einem Grad, diese Temperaturerhöhung. Und was sich eben auch noch ändert, ist das Wetter. Also dass wir jetzt längere Trockenperioden bekommen, das merkt man jetzt manchmal in den Sommern, dass es einfach wochenlang wirklich nicht regnet, wo man vorher ein viel wechselhafteres Wetter gehabt hat. Und eben auch, dass die Jahreszeiten sich schon verschieben. Also ich hatte mal mit einer gesprochen, die hat ein Weingut in Österreich, also deren Familie. Und sie meinte, sie müssen die Trauben immer früher ernten, weil sie eben, die messen einfach den Zuckergehalt in den Trauben und das verschiebt sich immer weiter nach vorne jetzt durch den Klimawandel. Also das merkt man schon richtig. Und was man eben auch messen kann, ist die CO2-Konzentration in der Luft, in der Atmosphäre. Die wird an verschiedenen Punkten auf der Erde gemessen. Und die erhöht sich eben auch immer weiter. Und das ist auch was, warum wir jetzt eben CO2 wieder aus der Atmosphäre holen müssen. Weil selbst wenn wir jetzt alle fossilen Brennstoffe nicht mehr nutzen würden, also wenn wir von heute auf morgen das komplett verbieten würden, so wie bei Ozon, selbst dann ginge der Klimawandel noch weiter, weil eben diese CO2-Konzentration in der Atmosphäre schon so einen hohen Punkt erreicht hat, dass eben dieser Treibhauseffekt noch weiter stattfindet. Das baut sich nur langsam ab.
Also vielleicht noch mal ganz kurz, Ruth, auch, weil das tatsächlich für mich eine Frage ist. CO2 ist ein Gas, ne?
Ja. So,
wie sieht eine Tonne CO2 aus? Ist das ein riesen Luftballon gefüllt mit Gas? Oder
ja,
wie?
Das wäre ein riesen Luftballon. Ja.
Ja.
Dazu gibt es Bilder im Internet von Aktivisten, die dann wirklich so einen riesen Luftballon auf den Platz stellen, der halt zeigt, wie viel Volumen so eine Tonne CO2 hat.
Was für einen Durchmesser hätte denn so ein Luftballon, nur mal eine Idee zu kriegen?
Ich weiß nicht genau, was der Durchmesser ist, aber es ist auf jeden Fall sehr viel höher als ein Mensch, dieser Luftballon.
Okay.
Vielleicht so 4 oder 5 Meter, aber genau weiß ich nicht. Ja, also das müsste ich auch nachschauen. Aber nur,
also das ist dann eine Tonne CO2, das ist
genau das,
wo an der Börse, ja, das gehandelt wird.
Genau.
Und ich finde euren Ansatz sehr spannend, weil er ist super einfach und simpel. Ne? Also im Grunde genommen sagt ihr, wir kaufen die Zertifikate genauso wie es industrielle Kunden kaufen und machen dadurch einerseits eine Verknappung und wir holen CO2 aus der Atmosphäre raus, indem wir Bäume pflanzen. Und
ja.
Also das mit den Bäumen pflanzen ist klar, das habe ich verstanden, da arbeitet ihr auch mit Partnern zusammen und das ist auch alles nachvollziehbar. Also wenn ich dort jetzt spende oder wenn ich dort jetzt das Abo mache bei euch, dann kann ich dann auch sehen, wo die Bäume gepflanzt werden und solche Dinge nehme ich
genau,
an.
Genau, das ist dann Ende Oktober, wenn dann Pflanzzeit ist in Deutschland, dann werden wir zeigen, an welchem Ort die gepflanzt werden. Vielleicht können wir sogar so eine Mitmachpflanzaktion machen, wenn genug Bäume zusammenkommen.
Genau, das ist dann sehr transparent und die Zertifikate werden ja ausgegeben. Ich glaube, von der Europäischen Union, ne? Werden die ausgegeben?
Ja, jedes Land versteigert die. Also in Deutschland versteigert Deutschland die Zertifikate.
Okay. Und was ist denn, wenn auf einmal ein Land sagt, wenn die zu knapp werden und die Preise zu hoch, ja, wir machen einfach so wie mit dem Geld. Wir drucken einfach mehr Zertifikate, damit der Preis wieder runtergeht.
Ja, das ist was die Länder halt nicht allein entscheiden dürfen. Sowas dürfte halt nur die EU entscheiden. Also bei der EU wird immer festgelegt, wie viele Zertifikate ausgegeben werden für welche Handelsperiode. Und jetzt startet die vierte Handelsperiode von die geht von 2021 bis 2030 und da werden 15,5 Milliarden Tonnen ausgegeben von der EU. Und die werden dann über die Länder verteilt und die Länder versteigern die dann. Und da kann nicht einfach ein Land sagen, ich versteigere jetzt einfach noch mehr. Das ist nicht möglich.
Das würde nicht gehen. Okay.
Nee.
Und dann folgt das Ganze ja diesem simplen Grundsatz von Angebot und Nachfrage. Also das Angebot bleibt gleich. Ihr erhöht mit dem, was ihr tut, die Nachfrage. Also indem ihr Zertifikate aufkauft und dadurch geht der Preis nach oben, weil das Angebot knapper
genau.
wird.
Genau. Also das Erste, was wir machen, ist einfach die Menge verknappen. Also wenn wir da ein Zertifikat rauskaufen, ein Zertifikat steht für eine Tonne CO2, dann heißt das, dass eine Tonne CO2 weniger in der EU ausgestoßen werden kann, weil wir die eben rausgekauft haben und weil andere die eben nicht mehr kaufen können. Und um eine Tonne CO2 in der EU ausstoßen zu dürfen, müssen Kohlekraftwerke und andere Anlagen eben diese Emissionsrechte haben.
Ja.
Das wird jährlich dann vom TÜV überprüft, dass sie da genug Emissionsrechte haben für ihre Emissionen. Genau. Und wenn sie die nicht haben, dann dürfen sie halt diese Tonne nicht ausstoßen. Also dann darf das Kohlekraftwerk nicht laufen.
Und du hast irgendwas von 12 Milliarden Tonnen gesagt, die jetzt versteigert werden.
15,5 Milliarden Tonnen sind
Milliarden?
Das, genau.
Hm.
Das ist jetzt für die nächsten 10 Jahre. Und jedes Jahr wird die Menge weniger. Also es wird nicht gleich bleiben, jedes Jahr gleich viel versteigert, sondern am Anfang noch ein bisschen mehr und jedes Jahr dann ein bisschen weniger. Da gibt es so einen Reduktionsfaktor.
Also ihr habt so eine Art Trade-off dann an der Stelle, wo ihr wirksam werdet, ne? Und bis zu dieser kritischen Masse, bis zu diesem Tipping-Point müsst ihr kommen.
Nee, das stimmt halt gerade nicht. Also man ist wirklich von der ersten Tonne wirksam, also weil man einfach eine Tonne rausnimmt. Also bei uns ist ja nicht das, dass wir den Preis irgendwie nach oben treiben wollen. Das ist ja nicht unser primäres Ziel. Wir wollen wirklich, dass die Tonne, die derjenige, der ein Abo bei uns abgeschlossen hat, dass die Tonne, die der ausgestoßen hat, an anderer Stelle wieder reduziert wird. Und das erreichen wir sofort. Wenn wir ein Emissionsrecht rauskaufen auf dem Markt und das halt einfach löschen und das nicht verwendet wird, dann haben wir genau diese Reduktion um eine Tonne erreicht.
Okay.
Diese Preiserhöhung, das ist ein schöner Nebeneffekt, der auch sehr sinnvoll ist und der auch stattfinden muss, weil, wie gesagt, im Moment sind wir so bei den 20 Euro pro Tonne und das ist immer noch zu niedrig für die Stahlindustrie, um wirklich langfristige Investitionen zu tätigen in klimafreundlichere Technologien. Und das ist ja was, wo wir eigentlich hin müssen. Also, dass die Industrie wirklich klimafreundlicher wird. Und was im Moment halt erstmal stattfindet, ist, dass zum Beispiel weniger Kohlekraftwerke laufen, wenn der Preis sehr stark nach oben geht. Das geht immer sehr schnell, weil sich dann einfach die Gaskraftwerke stärker lohnen. Aber das geht halt auch schnell wieder in die andere Richtung. Also da hat man noch keine langfristige Transformation der Wirtschaft. Und die kriegt man erst, wenn der Preis wirklich hoch ist. Und deswegen ist der Preis auch so wichtig. Aber das, was wir, unser primäres Ziel, einfach eine Tonne zu reduzieren in Europa, das erreichen wir halt direkt, wenn wir ein Emissionsrecht aus dem Markt nehmen, dadurch, dass diese Menge an Emissionsrechten beschränkt ist. Und dadurch, dass dann eben einfach weniger ausgestoßen werden darf, wenn wir da ein Emissionsrecht von irgendwem wegkaufen, der es halt sonst eigentlich gebraucht hätte. Und der dann eben das nicht in ausstoßen darf, diese Tonne CO2.
Ich finde das richtig gut. Es ist so ein simples Geschäftsmodell. Das klingt jetzt vielleicht nicht ganz dem, das wird dem nicht gerecht, wie ich das formuliere, aber es klingt so simpel und es klingt so gut. Ich habe auf eurer Webseite gelesen, um das Klima in Gleichgewicht zu halten, muss die Natur genauso viel CO2 aufnehmen, wie insgesamt ausgestoßen wird, dann sind wir
genau.
CO2-neutral. Das ist ein ganz simples, nachvollziehbares Prinzip und manchmal ist es ja so, dass die einfachsten Dinge, dass man auf die am schwersten kommt. War das bei euch auch so? Wie habt ihr den Gedanken gefasst oder wie hast du den Gedanken gefasst, wie hast du die Idee entwickelt? Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, du möchtest gründen? Und genau das, vielleicht kannst du uns diesen Denkprozess zeigen.
Ich habe nach dem Studium ein Trainee-Programm gemacht bei dem größten erneuerbaren Energieversorger in Europa. Das ist Statkraft, das ist ein norwegischer Energieversorger. Und da hatte ich eben verschiedene Stationen. Und eine meiner letzten Stationen war im Emissionshandel. Und das fand ich so spannend. Und da bin ich dann auch länger geblieben. Also da habe ich dann eine Festanstellung bekommen, weil ich einfach dieses System an sich sehr gut fand, dass man halt sagt, wir haben nur noch ein begrenztes Budget an CO2, was wir ausstoßen dürfen. Und deswegen bauen wir ein System, wo wirklich dieses Budget, was wir noch haben, begrenzt ist, sodass wir halt sicher sein können, dass auch nicht mehr ausgestoßen wird. Das ist halt anders als bei einer CO2-Steuer, da weiß man halt immer nicht, wie viel danach ausgestoßen wird. Bei diesem Emissionshandel, wo das Budget wirklich begrenzt ist, da weiß man halt genau, so viel wird ausgestoßen und nicht mehr. Genau, deswegen, das fand ich halt sehr spannend und da bin ich dann rausgegangen aus privaten Gründen, weil mein Mann eben für Apple in Kalifornien arbeiten konnte und war so ein bisschen sein Traum, der ist Designer und wir hatten schon gesagt, wir machen nicht irgendwie Fernbeziehung, also wir waren damals in Amsterdam und dann habe ich eben gekündigt, um mit ihm dann nach Kalifornien gehen zu können Und da habe ich schon ein bisschen so in die Startup-Szene reingeschaut. Wir waren da ja im Silicon Valley und hatte auch schon mal überlegt, sowas aufzubauen, halt, dass man halt darüber kompensiert. Aber damals war ich irgendwie noch nicht so weit. Also wir sind dann wieder zurück nach Deutschland und ich habe dann bei Atmosphäre angefangen. Die machen ja auch CO2-Kompensation, allerdings über Projekte in Entwicklungsländern, also ein bisschen anders als wir. Genau, und dann war ich in meiner zweiten Elternzeit und ja, da war ich auf so einer Veranstaltung vom Bundeswirtschaftsministerium, Frauenunternehmen heißt die, so, um irgendwie Frauen zu motivieren, mehr zu gründen. Das war auch echt ganz groß gemacht alles. Das war, der Altmaier war auch da und dann zwei tolle Gründerfrauen, die Miriam Wohlfahrt von RatePay und Sophie Chang von so einem Medizin-Startup. Und da war ein Panel dann nachher. Und da ist jemand draufgegangen auf das Panel, der meinte, wir sind hier vier Typen und wir wollen Kompensation, also wir haben Company Builder und wir wollen als ein Projekt einen Kompensationsdienstleister bauen über den Emissionshandel und wir suchen noch weibliche Mitgründerinnen. Und da dachte ich, okay, das ist es. Also das ist jetzt genau das Richtige. Und dann hatten wir ein bisschen zusammen das Konzept entwickelt und dann hat sich aber nachher herausgestellt, dass das mit denen doch nicht gepasst hat, weil da die Anteilsstruktur nicht gepasst hat. Für mich war halt klar, wenn ich gründen will, dann möchte ich auch Mehrheitsanteilseigner sein mit meinen Mitgründern. Und das war da eben nicht der Fall. Da wäre der Company-Builder Mehrheitsanteilseigner gewesen. Und dann hatte ich aber eben mit dem anderen, der da auch als Mitgründer im Gespräch war, draufzugehen. Mit dem habe ich dann das Konzept weiterverfolgt und dann eben auch weiterentwickelt. Und dann kamen eben die Bäume noch hinzu, wie ich ja vorhin auch schon angedeutet habe. Dadurch, also wir haben halt am Anfang ganz Lean-Startup-mäßig angefangen mit ganz vielen Interviews, um zu sehen, wo eigentlich das Problem der Leute ist, weil viele wollen ja wirklich mehr für den Klimaschutz machen und wissen aber irgendwie nicht, was sie noch machen können oder was noch effektiv ist oder stoßen halt gerade an diese Grenzen, dass dann eben zu sehr in das eigene Glück reduziert. Genau, und dann haben wir das alles so zusammen entwickelt und haben auch eine erste Webseite gemacht mit einer Warteliste drauf und hatten wirklich gute Rückmeldungen. Und dann ging es so an den Punkt, wo wir wirklich dann an der Stelle waren, dass wir jetzt wirklich gründen müssen, um ein Unternehmen zu haben, weil um diese Emissionsrechte zu kaufen, braucht man ein Unternehmen. Da muss man dann ein Unionsregister öffnen, das ist wie so ein Bankkonto, wo man dann eben diese Zertifikate drauf bekommt. Ja, und da hatten wir nochmal dann eine lange, schon lange Diskussion und hatten dann eben ein Meeting gemacht, wo wir uns wirklich zusammengesetzt haben und die verschiedenen Wege nochmal betrachtet haben, also weil wir hatten auch ein bisschen in die B2B-Richtung reingeschaut, also Business-to-Business für Geschäftskunden. Ja, und hatten dann so diese vier Möglichkeiten, die man dann hat, also entweder als GmbH, B2B, dann als GmbH, also gemeinnützig B2B und dann eben für B2C diese zwei Möglichkeiten, hatten wir uns so ein bisschen aufgeschrieben. Und da kam eben bei raus, dass wir unterschiedliche Wege verfolgen wollen. Also, dass wir einfach unterschiedliche Sachen spannender finden. Also, ich fand am spannendsten eben diesen Weg mit Privatkunden und unter einer gemeinnützigen GmbH. Und für ihn war es spannender, diesen Weg mit Geschäftskunden und unter einer normalen GmbH oder was auch immer, dann irgendwie noch B-Corp zertifiziert oder so. Aber erstmal so, dass man halt Investoren mit reinholen kann. Weil das ist natürlich ein Punkt bei einer gemeinnützigen GmbH, der schon sehr schmerzhaft ist, weil, also wir hatten schon Anfragen von Investoren auch und ich hatte dann eben nachher geantwortet, dass ich jetzt eine gemeinnützige GmbH gegründet habe, dann waren die auch schnell wieder weg, weil da kann man halt keine Profite rausziehen. Also man darf Profit machen, das ist wie eine normale GmbH, aber man muss eben die Profite wieder in den gemeinnützigen Zweck investieren und der ist bei uns eben Umweltschutz. Ja, dafür hat man andere gute Benefits, als zum Beispiel, wenn man bei uns ein Abo abschließt, dann kann man das in der Steuererklärung als Spende angeben und dann kann man sich eben bis zu 45% vom Staat zurückholen. Das hängt dann immer vom jeweiligen Einkommensteuersatz ab, wie viel man da genau zurückbekommt. Aber das ist dann ganz schön, dass der Staat das dann ein bisschen mitfinanziert.
Das habe ich mir auch gedacht. Genau, weil das ist eigentlich ja was, also da würde ich mir persönlich wünschen, dass der Staat auch mehr tut, um mir das leicht zu machen, mich für den Klimaschutz stark zu machen, wenn ich den ganzen Tag mit anderen Dingen und Kindererziehung und Gründung und so weiter beschäftigt bin.
Ja, und gerade mit der Aufforstung, da hilft man ja auch dem deutschen Staat ganz stark. Also der deutsche Staat, der muss ja immer schon laut dem Kyoto-Protokoll eben berichten, wie seine CO2-Emissionen sind. Und da gibt es dann auch immer eine Bundeswaldinventur, wo halt der ganze Wald angeschaut wird und wie viel CO2 der denn aufnimmt in Deutschland. So circa 7%, weil der ist halt wirklich schon eine CO2-Senke für Deutschland. Und das brauchen wir eben auch auf dem Weg hin zur Klimaneutralität.
Ja, also ich glaube, ich war noch nie so gebiased in einem Podcast-Gespräch.
Ruth, du bist ja Physikerin und Naturwissenschaftlerin. Das hört man auch ein bisschen raus. Du hast dich sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt. Warum machst du genau das? Es gäbe zig andere Möglichkeiten, wo du als Physikerin für den Klimaschutz was tun könntest. Mhm. Also direkt.
Zum Beispiel als Kanzlerin.
Aber auch in irgendwelchen Unternehmen, die sich für nachhaltige Energieerzeugung vielleicht einsetzen oder solche Dinge. Mhm. Warum genau das?
Ja, also ich habe ja wirklich so angefangen, dass ich halt gezielt ein Unternehmen gesucht habe, was eben erneuerbare Energien sich dafür einsetzt und also ich kann ja noch ein bisschen über das Trainee-Programm erzählen, weil das war halt auch so, wie ich das so ein bisschen gefunden habe. Also ich habe da erst angefangen in der Kraftwerkseinsatzplanung, wo man dann eben die Kraftwerke plant, also auch die Wasserkraftwerke und ein Pumpspeicherkraftwerk haben wir auch in Deutschland. Und das fand ich schon sehr spannend, aber das ist halt eher ein etwas routinemäßiger Job auch. Also das ist einfach was jeden Tag gemacht werden muss. Jeden Tag müssen die geplant werden. Schaut man sich die Strompreise an, schaut man sich an, wie die am besten laufen. Und dann meine zweite Station war in Oslo und da habe ich Strommärkte analysiert in Entwicklungsländern, also in den Philippinen und Brasilien war das damals. Und da ging es eben darum, ob es sich lohnt, in diesen Märkten zum Beispiel neue Wasserkraftwerke zu bauen. Und das ist natürlich auch sehr spannend. Aber ich fand irgendwie, die reine Analyse war auch nicht so mein Thema. Und dann war ich eben in diesem Emissionshandel. Und das war erstmal rein profitorientiert, kann man sagen. Also wir haben halt da Unternehmen beraten, die halt Teilnehmer waren an dem Emissionshandel. Also zum Beispiel große Stahlunternehmen, wie die am besten ihr Portfolio managen können, so dass sie am besten ihre Obligationen erfüllen können. Also wie sie am besten diese Emissionsrechte kaufen können. Und das hat mir aber großen Spaß gemacht, halt mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten und die verschiedenen Unternehmen auch kennenzulernen und deren Probleme zu verstehen und zu verstehen, wie man dafür Lösungen findet. Und das Einzige, was mich da eben noch gestört hat, war dieser For-Profit-Aspekt. Dass man eigentlich das auch alles nur macht, um Geld zu verdienen wieder. Und deswegen bin ich dann ja zur Atmosphäre gegangen, eben in den Non-Profit-Bereich. Und das fand ich auch total sinnvoll, was ich dort gemacht habe. Aber mich hat immer da dieser Aspekt gestört, dass wir eben diese CO2-Kompensation über Maßnahmen in Entwicklungsländern machen. Das ist irgendwie dann so ein bisschen dieses Gefühl, wir machen hier den Dreck. Und dann gehen wir da in die Entwicklungsländer, damit es da wieder eingespart wird. Das fand ich irgendwie immer schon nicht so richtig, weil ich immer dachte, wir müssen doch eigentlich hier als Industrienation irgendwie Vorreiter sein und irgendwie auch zeigen, dass es möglich ist, klimaneutral zu leben. Und wenn wir das hier noch nicht mal schaffen, warum soll das dann in Entwicklungsländern geschafft werden? Also das ist so ein bisschen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, wir müssen erstmal bei uns selber anfangen und bei uns selber sehen, dass wir das hier wirklich hinbekommen und nicht dann irgendwie in die Entwicklungsländer gehen und das da ausgleichen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen, das hat mich immer gestört. Und deswegen ist es halt auch mit den Bäume pflanzen, dass wir das zum Beispiel auch uns dann dafür entschieden haben, das hier in Deutschland zu machen, selbst wenn es teurer ist. Aber einfach um halt hier wirklich die Wirtschaft und unser Land so zu transformieren, dass wir halt wirklich klimaneutral leben. Und da war natürlich jetzt wieder diese Entscheidung zwischen B2B und B2C. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, warum ich das Privatkundengeschäft so viel spannender fand jetzt. Also das war irgendwie, weiß nicht, ich war vorher halt immer im Geschäftskundengeschäft. Also auch bei Atmosphäre, da habe ich halt mit den Airlines geredet, dass wir da irgendwie in die Buchungsstrecke mit reinkommen, dass man direkt kompensieren kann. Das war immer Geschäftskundengeschäft. Und jetzt war es irgendwie mir so ein Anliegen, das einfach den Leuten zu ermöglichen, dass sie halt wirklich mit direktem Effekt in Europa kompensieren können. Also einfach das, genau, diesen, den Leuten halt die Möglichkeit zu geben, dass sie halt diese Optionen noch haben, weil das halt sonst im Markt noch nicht so verfügbar ist. Es gibt die Compensators, die das schon ziemlich lange machen, aber die zurzeit so einen Spendenstopp haben, weil das System halt sehr schwierig ist. Da bin ich auch noch gar nicht drauf eingegangen, weil das halt, das geht wirklich sehr ins Detail. Da haben wir dann den Professor Perino, der uns da auch unterstützt. Und das ist halt so ein Punkt, warum man die Zertifikate jetzt noch nicht direkt löschen darf, sondern warum man die erstmal halten muss. Und das war auch ein Punkt, warum ich das halt alles als gemeinnützige GmbH machen wollte, damit halt sichergestellt ist, weil man hat danach wirklich ein Vermögen da auf den Konten, wenn man da diese Zertifikate hat. Die verlieren ja nicht ihren Wert. Und da muss einfach sichergestellt werden, dass die wirklich nicht in den Markt zurückkommen. Also deswegen haben wir halt bei unserem Konto jetzt den Professor Perino als zweiten Kontobevollmächtigten, der halt wirklich darauf achtet, dass diese Zertifikate nicht wieder an den Markt kommen. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen abgedriftet jetzt von der Ausgangsfrage. Genau, aber das ist so ein bisschen meine Motivation. Also das ist, ich hatte sogar auch mal überlegt, in die Politik zu gehen, aber ich finde diese politischen Entscheidungen, das sind immer Kompromisse, die man da schließen muss. Und ich habe das Gefühl, da ist in Deutschland halt auch die Lobby sehr stark. Und dass man da auch sehr kaputt gehen kann, wenn man dann die ganze Zeit nur Kompromisse schließen eigentlich nicht wirklich was durchsetzen kann, was man.
Jetzt, wir haben da ja eine naturwissenschaftliche oder eine physikalische Komponente, also du musst verstehen, was da passiert und so und das alles auch von den Hintergründen her und so, dass das hast du natürlich von deinem Studium alles drauf oder von deiner Ausbildung und dann brauchst du natürlich auch so eine Sinngeschichte, also warum ist das sinnvoll, warum treibt dich das an, das haben wir jetzt auch verstanden, da ist auch ein Stück weit Idealismus mit dabei, ja, aber eben auch Einsicht und wie wollen wir in der Zukunft leben? Antwort auf diese Frage und so. Und jetzt hast du eine gemeinnützige GmbH gegründet. Das heißt, du bist auch Geschäftsführerin von dieser GmbH und du musst jetzt auch unternehmerisch tätig sein. Das heißt, du bist auch Unternehmerin.
Ja.
Wie fühlt sich das denn an?
Ja, also erst war es so, dass ich mir das eigentlich nicht zugetraut habe, das vor allem alleine zu gründen. Also ich wollte eigentlich nur zusammen gründen, weil das halt schon eine hohe Verantwortung auch ist jetzt. Aber die letzten Monate haben mich irgendwie darauf vorbereitet. Also das fühlt sich jetzt irgendwie richtig an und ich denke auch, dass ich das packen kann, aber ich hole mir auch sehr viel Hilfe. Also ich habe zum Glück ein großes Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann und wo ich auch wirklich viel Fragen stelle und auch viele gute Antworten bekomme. Und diese Hilfe brauche ich auch. Also das, ich weiß, dass ich da noch ganz, ganz viel lernen muss bei diesem Prozess. Aber das ist auch was ich gerne mache. Also
ja. Genau. Ja. Was würdest du den Gründerinnen und Gründern, nein, potenziellen Gründerinnen und Gründern, die also eine Idee haben, das vielleicht zu machen und die vielleicht dastehen, wo du vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr warst, also wo du mit diesem Gedanken am Hadern warst vielleicht. Mhm. Ne? Was wären denn deine Tipps, wenn ich auch selber was möchte, wenn ich gründen möchte und so ein paar Dinge habe, aber mir nicht sicher bin? Was wären deine Tipps an diejenigen, die einen ähnlichen Weg gehen würden?
Also das Erste ist auf jeden Fall, dass man sich was suchen muss, wo man wirklich komplett dahinter steht. Also man muss sehen, dass man nicht irgendwas macht, was man irgendwie macht, weil jemand anders einem sagt, das wäre gut, das zu machen. Also man muss wirklich selber komplett dahinter stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst hält man das auch nicht durch. Und dann ist es so, also was bei mir so war, aber das ist wahrscheinlich auch eine persönliche Sache, weil ich halt ein Mensch bin, der eigentlich eher risikoavers ist und der Sachen immer sehr genau durchdenken und durchdringen will, bevor er was macht. Bei mir war es so, dass ich wirklich dann irgendwann sagen musste, okay, ich mache jetzt einfach. Und selbst wenn was schief geht, dann geht was schief. Dass man diesen Sprung ins kalte Wasser dann schafft und auch akzeptiert, dass halt viele Sachen vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Also dass man da halt wirklich einfach dieses Just Do It von Nike. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Also das brauchte ich ganz stark. Genau, aber das ist wie gesagt sehr persönlich. Ich glaube, da sind andere viel, viel risikobereiter und auch viel bereiter, irgendwie Fehler zu machen. Obwohl das auch so ein bisschen in der deutschen Gesellschaft merkt man das schon, dass die Deutschen eher ein bisschen risikoabhängig sind. Und
ich finde, du bist total konsequent rüber. Und ich habe immer den Eindruck, du stehst auch 100% dahinter, was hinter dem, was du tust. Du hast einen Aspekt vorhin genannt, der dich gestört hat an allem, was du vor deiner Gründung gemacht hast, und das war die Profitorientierung beim Emissionshandel. Mhm. Ich habe mich kurz gefragt, ich habe eine Vermutung, aber was ist denn falsch daran, damit Geld verdienen zu wollen? Wäre das nicht vielleicht die Lösung, um das attraktiver zu machen?
Ja, also es ist auch nicht so sehr die Profitorientierung, das habe ich vielleicht ein bisschen falsch gesagt, weil ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt auch eine GmbH gegründet und die ist als GmbH eben auch profitorientiert. Aber was mich eben stört, ist, dass wenn man eine normale GmbH hat oder halt auch eine Aktiengesellschaft, dass man eigentlich verpflichtet ist, für den Gewinn der Anteilseigner zu arbeiten. Und das ist was halt immer schwierig ist. Also da kann das Unternehmen irgendwie noch so gute Ziele haben. Es hat immer dieses Ziel, für den Gewinn der Anteilseigner da zu sein. Und das finde ich auch eigentlich ein komisches Konstrukt, weil das
wenn halt du selber Anteilseigner bist?
Ja, dann ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, wenn wirklich den Menschen, die im Unternehmen sind, auch das Unternehmen gehört. Aber komisch ist es halt immer dann, wenn es anderen Menschen gehört, die halt das wirklich nur da Anteilseigner sind, um halt Gewinn zu machen. Also das finde ich immer schon ein bisschen komisch, dieses Wirtschaftsprinzip, dass Geld irgendwie immer noch mehr Geld generieren muss. Und da bin ich halt sehr froh, dass ich jetzt nur halt dem Unternehmenszweck Umweltschutz verpflichtet bin und nicht irgendwie verpflichtet bin, noch mehr Profit zu generieren für die Leute, denen das Unternehmen gehört. Also das war dann auch eine Sache, weswegen es dann doch auch einfacher war, auf die Investments zu verzichten, die wir vielleicht möglicherweise hätten haben können, weil ich dadurch dann nicht in so eine Lage kommen werde, wo ich irgendwann mal überlegen muss, mache ich das jetzt? Es ist zwar nicht so ganz ehrlich, aber ich kann dadurch noch mehr Profite generieren und eigentlich wollen meine Investoren, dass jetzt mal gerne was rüberkommt an Profiten. In so eine Situation werde ich halt nicht geraten und das finde ich sehr gut. Also das gibt mir auch ein gutes Gefühl.
Ich finde das auch gut, weil ganz oft, wenn man auch mit Gründerinnen und Gründern spricht, die keine Social Entrepreneurs sind und die fragt, warum wollt ihr eigentlich zum Beispiel ganz viel Geld verdienen, dann haben die meistens auch altruistische Ziele, also nicht alle sicher nicht, aber viel mehr als ich dachte. Und ich habe gerade überlegt, wie viel praktischer es ist, wenn du das direkt in der GmbH gießt und das in einem Wisch ohne viel, ich muss erst das Geld verdienen, Lohnsteuer darauf zahlen oder was auch immer und dann spenden oder so, sondern du kannst es eben direkt an einem Ort halten. Fand ich gerade gut. Ich habe mich gefragt, denkst du eigentlich schon in CO2-Ausstoß? Also denkst du, wenn du jetzt hier mit uns so sprichst, wir haben alle ein elektronisches Endgerät oder zwei, um dieses Gespräch zu führen, das frisst Strom. Denkst du dann in solchen Situationen schon, puh, muss das sein? Ist das, lohnt sich das jetzt? Oder wenn du mal ein Auto fährst oder vielleicht eine Flugreise antrittst oder so, überlegst du da im Hintergrund immer?
Ja, ich habe auch schon immer die ungefähren Zahlen mit drin, also gerade bei einer Flugreise, das mache ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr, weil das halt wirklich so einen hohen CO2-Ausstoß hat und da müsste es schon sehr, sehr guten Grund für geben, um das zu rechtfertigen. Jetzt bei so einem Gespräch, was wir führen, da denke ich, ist es halt auf jeden Fall gerechtfertigt, weil der CO2-Ausstoß sehr niedrig ist. Also da gab es leider eine Studie, die den digitalen CO2-Ausstoß massiv überschätzt hat. Die hat alte Zahlen genommen. Da wird schon von den Unternehmen her, wird da immer konsequent dran gearbeitet, den weiter zu verringern, weil das halt auch einfach Kosten sind, wie Google zum Beispiel. Die haben halt ihre Rechenzentren so umgestellt, dass die mit erneuerbare Energie laufen und dann eben irgendwie die am Meer gebaut, damit sie dort gekühlt werden können. Gut, also da wird schon sehr viel gemacht und auch sehr viel optimiert. Und der ist relativ klein. Also er ist zwar auch da, man muss den auch mitbedenken. Ich habe das zum Beispiel bei E-Mails da ist es so, dass eine E-Mail, da ist der CO2-Ausstoß nicht so sehr im Versenden, sondern eher im Halten der E-Mail. Also wenn halt viel gespeichert wird auf den Servern. Und deswegen mache ich da auch konsequent, dass ich wirklich regelmäßig Sachen lösche. Weil ich einfach weiß, je weniger da auf den Servern gespeichert wird, desto geringer ist auch der CO2-Ausstoß. Das ist halt was, was ich da mache. Aber es gibt auch ganz viele Situationen, wo ich das bewusst verdränge, den CO2-Ausstoß. Also gerade so Sachen wie bei Konsum, wenn ich mir dann doch irgendwie was Schönes kaufen will. Und dem gebe ich dann doch auch oft nach und bestelle es dann und verdränge das so ein bisschen. Aber also ich habe halt genau diesen Zwiespalt, wie viele andere Leute, denke ich auch, dass man halt irgendwie sehen muss, dass das Leben noch lebenswert ist, aber eben auch möchte, dass es so nachhaltig wie möglich ist.
Ja, wir hatten auch im Vorfeld auf dieses Gespräch, Walter und ich hatten uns unterhalten über Verdrängung und wir sind ja jetzt beide aus der Wirtschafts- und Organisationspsychologie und haben überlegt, welche Faktoren stecken eigentlich dahinter.
Wir kümmern uns in der Regel um das, was uns unmittelbar betrifft und dass das Thema Klima nicht so eine Aufmerksamkeit erregt wie beispielsweise jetzt Corona oder eben das ganze Klimathema durch Corona de facto verdrängt wurde, liegt daran, dass eben Corona als unmittelbare Gefahr für uns Menschen im Bewusstsein ist. Und der Klimawandel ist eben nicht die unmittelbare Gefahr oder wird nicht als unmittelbare Gefahr wahrgenommen. Unmittelbar wirklich im Sinne von, es betrifft mich persönlich. Ja, also das ist so eine menschliche Eigenart. Das, was uns tatsächlich im Persönlichen betrifft, das ist das, was uns nahe geht und wo wir ins Handeln kommen.
Ja.
Und alles andere ist leider sehr, sehr weit weg. Und das kann ich mir theoretisch erschließen. Und so wie du das jetzt auch machst, ich rechne nach vorne, ich mache mir Gedanken über meine Kinder und Kindeskinder. Das ist aber deutlich, anstrengender und ambitionierter, das so zu machen, als wenn ich persönlich davon betroffen bin und vielleicht sogar einen Nachteil davon habe in meinem täglichen Leben.
Wie hast du denn die Spirale durchbrochen, Ruth, dass du dich eben nicht wie sehr, sehr viele andere Menschen dem Verdrängen hingegeben hast, sondern gesagt hast, ich gehe das aktiv an, das Thema? Wie kommt so ein starker persönlicher Bezug zustande, dass du bereit bist, dafür zu gründen, obwohl du, wie du sagst, nicht sehr risikoaffin bist?
Ja, also bei mir war das auch schon sehr früh. Also es gab einmal diesen Moment in der Schule, wo wir den Klimawandel als erstes besprochen haben. Ich glaube, das war so 5. oder 6. Klasse. Und da wurde uns eben erklärt, halt Treibhauseffekt und wodurch der zustande kommt. Und ich weiß noch, dass ich da nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad und dann hat mein Papa mir die Tür aufgemacht und es war Winter und ich meinte als erstes zu ihm, wir müssen sofort die Heizung ausstellen und ich war wohl so überzeugend, dass er schon in den Keller gegangen ist, weil er dachte, irgendwas ist los und hat dann noch auf dem Weg gefragt, warum denn und dann meinte ich eben Klimawandel und wir machen unsere Erde kaputt damit, dass wir hier mit Gas heizen. Hat er dann leider nicht gemacht.
Oh Mann.
Aber da war ich halt schon als Kind, also als Kind ist man ja auch noch sehr viel stärker in dieser Logik, wenn wir damit was kaputt machen, dann machen wir es einfach nicht mehr. Als Erwachsener wird man dann eher, dann denkt man eher darüber nach, dass man danach erfrieren muss, wenn dann die Heizung aus ist und dann macht man es vielleicht sogar doch nicht. Als Kind ist man da halt viel extremer. Also wenn ich dann nachher gefroren hätte, dann hätte ich vielleicht auch dann gesagt, soll die doch lieber anstellen. Aber erstmal ist man halt sehr viel extremer. Und das kommt halt schon auch durch mein Elternhaus. Also meine Eltern haben auch immer sehr bewusst konsumiert und haben halt viel Bioprodukte gekauft. Und ich hatte dann mit Freunden in der Schulzeit auch schon eine Greenpeace-Gruppe gegründet. Also das war schon lange Zeit aktuell. Und ich sehe es auch so ein bisschen, also ich bin nicht sehr religiös, aber wenn ich sehr religiös wäre, dann würde ich das so ein bisschen als Test sehen für die Menschheit. Ob wir imstande sind, uns so weiterzuentwickeln, dass wir halt nicht mehr nur diesen kurzfristigen Impulsen folgen, sondern dass wir auch wirklich bereit sind, langfristige Entscheidungen zu treffen. Das ist so, also das, ja, diese ganze seltsame Situation, in der wir jetzt drin sind, die kann einem wirklich so vorkommen. Und ich finde es schon wirklich faszinierend, was jetzt durch den Coronavirus alles gemacht wird und was alles möglich ist und auch wie schnell. Also das macht mir persönlich auch wieder ein bisschen Hoffnung, in Bezug auf den Klimawandel, dass man wirklich schnell Sachen ändern kann, wenn es dann dringend wird. Aber was beim Klimawandel halt wirklich noch schade ist, dass es halt vielen noch nicht so dringend vorkommt. Und ich glaube, das ist halt jetzt bei mir aktuell. Ich lese halt jeden Tag darüber. Ich beschäftige mich jeden Tag damit. Und dann weiß man auch sehr viel stärker nochmal, was da wirklich auf einen zukommt und was gerade alles in der Welt schon passiert. Auch wie viele Menschen schon sterben da dran. Und auch in Deutschland jetzt zum Beispiel, neulich habe ich gelesen, dass der Harz, dass fast alle Bäume dort vertrocknet sind, also dass wirklich wahnsinnig viel Totholz da ist. Das ist sowas, das wird einem sonst im alltäglichen Leben nicht so bewusst, obwohl wir das auch merken, das, was du auch gerade gesagt hast, Walter, das war total zutreffend. Also wenn es dann richtig heiß wird und unangenehm wird für die Leute, dann wird auch wieder mehr kompensiert. Das merkt man direkt. Wenn sie das dann am eigenen Leib erfahren, dann genau, dann wirkt das direkt. Aber sonst kann man das halt immer sehr einfach wegschieben. Und das ist was, was auf jeden Fall halt noch stärker in die Köpfe rein muss, dass wir da wirklich vor einem großen Problem stehen und dass wir auch alle das jetzt schon ein bisschen erleben, aber halt noch viel, viel stärker erleben werden, wenn es jetzt so weitergeht, wie es halt aussieht im Moment. Also es sieht halt wirklich auch nicht gut aus. Also selbst die Vereinbarung von Paris, die in 2015 beschlossen wurde, da haben ja alle Länder jetzt ein Klimaziel eingereicht, also Ziele, wie stark sie ihren CO2-Ausstoß reduzieren wollen, und die reichen einfach noch nicht. Also selbst wenn es umgesetzt wird, dann steuern wir immer noch auf 3 Grad Erderwärmung zu. Und das ist einfach, da muss noch so viel mehr passieren. Also
ja. Ich finde das auch interessant, du hast gerade das Stichwort Corona gebracht und da im Vorfeld aufs Gespräch haben wir uns darüber unterhalten, inwieweit Corona und der Klimaschutz also vergleichbar sind in Bezug auf die eigene soziale Verantwortung, die man hat gegenüber einer Gesellschaft. Und was ich mir eben auch überlegt habe, ist, dass bei Corona du nun mal ja wirklich darauf angewiesen bist, dass sich jeder Einzelne und jede Einzelne an die Maßnahmen hält.
Ja.
Und das kann dir die Politik ja nicht abnehmen. Den Klimaschutz und die Verantwortung für den Klimaschutz, den könnte uns die Politik ja schon abnehmen, weil was ich beobachte im Freundeskreis, ich bin jetzt auch in einem Milieu, in dem die allermeisten sehr stark auf also sehr, sehr großen Wert legen auf Klimaschutz. Und da ist das schon Thema, aber das ist auch ein Milieu, das vielleicht nicht unbedingt die Zeit hat, sich damit jeden Tag viel zu beschäftigen. Mhm. Und ich frage mich immer, warum man hat so das Schlechteste aus beiden Welten. Wir wissen ja um die psychologischen Effekte rund um Verdrängung zum Beispiel. Und die Menschen laufen rum mit einem schlechten Gewissen und wissen, dass sie da eigentlich mehr tun müssten, aber gar nicht die Zeit haben. Und ich habe mich dann gefragt, oder auch nicht, ja. Das, also jetzt, wie gesagt, in meinem Umfeld ist das schon eher Thema, aber das ist dann so die Frage, kann das nicht die Politik uns eigentlich abnehmen? Warum machen die das eigentlich nicht?
Ja, ich finde auch, das sollte eigentlich, also das ist eigentlich Aufgabe der Politik, diese Kosten ordentlich zu bepreisen. Also jetzt ist es ja so, dass jeder einfach CO2 ausstoßen darf und halt nur die Industrieanlagen, die halt unter den Emissionshandel fallen, die müssen halt Emissionsrechte kaufen. Aber sonst, wenn man irgendwie mit seinem Auto fährt oder so, dann zahlt man ja nicht für das CO2, was man ausstößt. Das ist einfach falsch. Also das sollte mit eingepreist sein und das kommt ja jetzt zum Glück auch bald. Aber das müsste eigentlich alle Sektoren betreffen, dass wirklich diese externen Kosten vernünftig mit eingepreist sind. Weil CO2 ist eigentlich wie ein knappes Gut. Also wir haben jetzt nur noch wenig davon zur Verfügung, was wir noch ausstoßen dürfen. Und jeder, der das ausstoßen möchte, sollte eigentlich einen Preis dafür bezahlen. Also weil das wird halt auch, also ich habe auch Bekannte in meinem, also Leute in meinem Bekanntenkreis, die halt auch sagen, wenn irgendwie Sprit teurer wäre, dann würde ich auch nicht mehr so viel Auto fahren. Oder wenn Fliegen teurer wäre. Also die sagen dann auch, ich bin halt nicht bereit, das Doppelte oder das Dreifache für eine Bahnfahrt auszugeben, wenn ich halt auch einfach fliegen kann. Und das ist halt was halt wirklich noch falsch läuft.
Ja. Naja, die Politik macht an der Stelle vermutlich nichts anderes, als wir alle, jeweils privat oder was du auch gerade geschildert hast, Ruth, nämlich abwägen. Wo gefährden wir nicht unseren Wohlstand, unsere Wirtschaft oder unsere Wirtschaftskraft und so? Und das ist ja immer das Abwägen. Wobei ich komme ja noch aus einer Zeit, ich habe ja noch auf meinem Auto in den 80er Jahren Atomkraft Nein Danke Aufkleber drauf gehabt. Und wenn ich so dran denke, an welcher Stelle der Umweltschutz damals stand. Und klar, da gab es auch die Demonstration, aber CO2-Ausstoß war damals eigentlich kein Thema. Ich glaube, das ging gerade mit dem Ozonloch los, was wir mittlerweile ja ganz gut in den Griff bekommen haben, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Aber wenn ich mir angucke, was seit den 80er Jahren, nach der Gründung der Grünen, was da passiert ist und wie viel sich bewegt hat in diesen 30, 35 Jahren, das ist, finde ich, doch ziemlich beeindruckend. Also das, also wenn das in dem Themenbau weitergeht oder vielleicht sogar noch schneller, dann sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Also es müsste schneller sein, da bin ich bei dir. Ob wir das hinkriegen, ja, wir arbeiten dran. Ich finde es auch immer hilfreich, mal zurückzuschauen und zu sagen, was haben wir denn auch schon alles geschafft?
Ja, und es gibt ja auch so Positivbeispiele wie Schweden zum Beispiel. Die haben ja in den 1990 schon eine CO2-Steuer eingeführt und die sind mittlerweile beim CO2-Preis von 120 Euro pro Tonne, also wirklich ordentlich. Aber es hat deren Wirtschaftswachstum nicht geschadet. Also es ist halt auch möglich, das zu realisieren und halt auch weiter ein Wirtschaftswachstum zu haben. Ich glaube, in Deutschland ist es halt, da haben wir halt auch eine sehr starke Lobby, die da vielleicht nicht in diese Richtung gehen möchte, was es dann erschwert in Deutschland. Also dadurch, dass wir halt eine sehr starke Autolobby haben. Weil wenn man sich die Sektoren anschaut, im Energiesektor, da ist schon ganz viel passiert. Also da haben wir schon eine starke CO2-Reduktion. Aber im Verkehrssektor ist halt zum Beispiel noch überhaupt nichts passiert. Da hat überhaupt keine CO2-Reduktion stattgefunden. Und das hoffe ich, dass das jetzt auch in Zukunft sich ändern wird. Aber du hast schon recht, Walter. Also die Luft ist ja auch auf jeden Fall schon viel sauberer geworden, als sie noch vor Jahrzehnten war.
Die Flüsse und so. Das Waldsterben war ein Riesenthema in den 80er Jahren auch. Ne? Das kommt jetzt vielleicht wieder hoch durch die Trockenheit. Damals war es der saure Regen.
Aber zumindest hat man jetzt diese Waldschutzgesetze, die es ja in anderen Ländern auch nicht gibt. Also hier ist es ja so, dass wenn halt ein Waldstück abbrennt, dann muss wieder neu aufgeforstet werden, was sehr gut ist.
Ich finde das klasse, dass du eine von den wenigen Gründerinnen oder Gründern in Deutschland bist, die eben nicht mit schlechtem Gewissen rumlaufen, weil du ja aktiv was dafür tust, den Klimawandel zu stoppen. Und das leitet mich über zur letzten Frage und die stellen wir immer all unseren Gästen. Und zwar kennst du sicher diese berühmte Rede von Steve Jobs vor Absolventinnen und Absolventen der Stanford University. Und da gibt er so erzählt er drei Geschichten und gibt Tipps, die er damals oder die er im Laufe seines Lebens sich angeeignet hat und weitergeben wollte. Was wäre, wenn du jetzt da stehen würdest und diese Rede halten würdest vor hochmotivierten Berufsanfängern? Was würdest du denen mitgeben?
Ja, also das ist bei mir auch alles wieder auf Klimawandel bezogen, weil das für mich wirklich das ist, woran wir jetzt arbeiten müssen. Und ich würde gerne den Studenten mitgeben, dass sie wirklich dieses Gefühl bekommen, dass wir vor einer existenziellen Bedrohung stehen, so wie es Antonio Guterres hat das gesagt, von der Generalsekretär von den Vereinten Nationen. Also dass wirklich die schlauesten Köpfe sich jetzt an dieses Problem machen müssen, damit wir da Lösungen für finden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Dann als zweites finde ich das sehr schön. Also einerseits sind wir halt alle Teil des Problems als Menschen. Also zum einen, wir atmen halt einfach CO2 aus. Das ist normalerweise auch nicht schlimm, weil das normalerweise ein Kreislauf ist. Die Pflanzen, die wir essen, die nehmen das CO2 erst aus der Luft und dann essen wir die und dann atmen wir das CO2 wieder aus. Das ist normalerweise ein geschlossener Kreislauf. Aber dadurch, dass wir jetzt eben so viel Fleisch essen, dadurch, dass wir so viel Kohle, Öl und Gas verbrennen, dadurch ist dieser Kreislauf auseinandergeraten. Und da sind wir alle Teil des Problems. Also da muss auch niemand ein schlechtes Gewissen haben, weil das wirklich alle betrifft. Und das Dritte ist aber, dass wir auch alle Teil der Lösung sein können. Also wir können gemeinsam das alle lösen. Und ich finde es so toll, dass es halt schon Menschen gibt, die zum Beispiel dann ihr Auto verkaufen und sich ein Lastenfahrrad kaufen und wirklich so eine Umstellung vornehmen. Oder Leute, die halt auch lange Flüge dann durch Bahnfahrten ersetzen und so eine Nachtbahnfahrt auf sich nehmen. Oder neulich habe ich mit einem gesprochen, der meinte, er war früher der Grillmeister und hat, stand immer am Grill und er lebt jetzt vegan. Und
kann ja trotzdem grillen.
Genau. Aber sowas, das motiviert mich halt auch sehr stark. Und dann vor allem auch die vielen Abonnenten, die wir jetzt schon bei For Tomorrow haben und die wirklich viel Geld jeden Monat ausgeben, um zu kompensieren und um dieses Geld halt auch wieder in den Klimaschutz zu investieren. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also das ist halt auch was, was mir dann wieder Hoffnung gibt, auch wenn ich jeden Tag diese schrecklichen Nachrichten lese, was alles kaputt geht. Und so. Genau. Das, also im Grunde bin ich halt auch ein Optimist und das stimmt mich dann auch optimistisch, wenn ich das eben sehe, dass so viele Leute dazu bereit sind, ihr Leben auch wirklich umzustellen.
Ja, und For Tomorrow macht es einem ja auch leicht. Das ist ja kein großer Overhead, sich da anzumelden. Das geht ganz schnell an alle, die jetzt motiviert sind, was zu tun.
Ja, also mich hast du überzeugt, Ruth. Also das war nochmal, also für mich privat und persönlich auch nochmal ein paar sehr wichtige Impulse. Weil jeder kann ja tatsächlich was in seinem Alltag machen, ohne den Alltag komplett auf den Kopf zu stellen und irgendwie in die Steinzeit zurückzugehen, was ja immer so ein Thema genau. ist. Also es lässt sich schon einiges machen und vor allem hast du mich überzeugt, ich werde ein Abo abschließen.
Toll, super, vielen Dank. Und gerne immer Feedback geben. Also wir sind immer dabei, das noch zu verbessern und freuen uns.
Dann sind wir schon mal zwei mehr. Vicky macht das auch, hat sie gerade ja eingangs schon gesagt.
Natürlich
jeder Hörer jetzt noch machen würde, wäre das super cool. Und wir würden einfach das CO2 wegkaufen vom Markt.
Ja.
Und wenn wir dann noch ein bisschen privat auch was machen und das ein oder andere beachten, da kann schon was passieren.
Genau. Und da es ja eine Spende ist, zwingen wir den Staat auch was dafür
zu tun. Genau, auch was mitzumachen.
Wenn wir unsere Steuererklärung machen.
Ja, vielen Dank an euch.
Wir sind am Ende und es war ein tolles Gespräch mit dir, Ruth. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mitgemacht hast und dass du ja auch, finde ich, sehr schön deine persönlichen Beweggründe geschildert hast, was dich dazu gebracht hat, diesen Weg auch zu gehen. Und wir hoffen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hattet auch den Spaß, den wir hatten. Ihr seid auch inspiriert, dass ihr vielleicht ein Abo euch holt und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ihr abonniert den Podcast, ihr sendet Kommentare. Wir freuen uns aufs nächste Mal und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.